Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich habe heute für dich einen Interviewgast da, und zwar den Markus Fink. Markus wohnt in München und im Chiemgau, ist Ultraläufer, was das ist, erkläre ich noch, arbeitet als Coach und Trainer und ist seit 5 Jahren Geschäftsführer beim Kreis Jugendring München-Land und damit verantwortlich für 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Markus hat mal Industrieelektroniker gelernt und ist jetzt aber seit 2009 beim Kreis Jugendring und hat dort als Bereichsleiter angefangen und ist jetzt eben Geschäftsführer. Der Kreis Jugendring vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Landkreis München als eine der größten Arbeitsgemeinschaften der Jugendverbände in Bayern. Markus und ich haben uns im Rahmen unseres Studiums zum Personal Business Coach kennengelernt. Das heißt, Markus ist auch Coach, Trainer und Speaker. Und mit seinem persönlichen Energiemanagement unterstützt er Menschen, die ihre persönliche Energie möglichst optimal in den Tag integrieren möchten. Er unterstützt auch Unternehmen, die Herausforderungen möglichst entspannt und mit Leichtigkeit meistern möchten. Markus ist Ultramarathonläufer. Das heißt, er läuft bis zu 150 Kilometer und wie du gesagt hast, entspannt und mit Freude. Du bist bei den deutschen Meisterschaften im Triathlon dabei gewesen und hast einmal die Langdistanz in Rot gemacht. 4-mal warst du bei der WM im Schneeschuhlaufen und die Alpenüberquerung hast du 6-mal gemacht. Was habe ich noch vergessen? Genau, die Musik und die Kunst. Dazu habe ich nicht so viel gefunden, aber ich freue mich einfach, dass du da bist und uns darüber was erzählen kannst. Alle Links und Seiten packe ich in die Shownotes natürlich rein und ich freue mich jetzt einfach, dass du da bist und wir über dich und deine Überzeugungen, über das Laufen und über Führung und was Führung für dich heißt, sprechen können. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo.
Was ich total faszinierend finde, ist, dass du ja super viel machst und dass du trotzdem eine unglaubliche Ruhe ausstrahlst. Wie passt denn dein unterschiedliches Engagement und deine Interessen zusammen?
Ja, das hört sich erstmal viel an, aber ich mache ja immer nur eins und dann das nächste. Und es fügt sich schon alles zusammen. Also es gibt immer irgendwelche Muster, irgendwelche ja, grundlegende Ideen dahinter, die sich in dem einen oder dem anderen Bereich immer wieder findet.
Mhm. Und wenn du uns jetzt mal mitnimmst, du hast ja mal ursprünglich Industrieelektroniker gelernt. Kannst du uns erklären, wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist?
Genau, das war nach der mittleren Reife, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industrieelektroniker, habe dann irgendwann überlegt, ich könnte ja auch mal noch was studieren, habe dann das Abitur gemacht in 2 Jahren, so ein Fachabitur. Hab dann Studienplatz gehabt, dann kam der Zivildienst dazwischen und statt Nachrichtentechnik wurde es dann soziale Arbeit oder Sozialpädagogik. Und ja, das ist Stück für Stück weitergegangen. Irgendwann viel später habe ich mal noch Sozialmanagement studiert und sonst noch ein paar so Ausbildungen.
Der Sport, das Laufen, der Triathlon und der Wettkampf, das spielt ja anscheinend eine große Rolle. Kannst du uns mal mitnehmen, wie du da drauf gekommen bist, das so auszubauen?
Sport und Laufen eigentlich von Kindheit an schon. Also eben klassisch Fußball gespielt, dann Ski gefahren im Winter, Skilanglauf, im Sommer dann trainiert mit Radfahren, Laufen und dann war Schwimmen immer weiter, waren wir beim Triathlon, war schon immer, aber als Kind viel in den Bergen, mit 11 auf dem ersten 4000er, also auch so diese Geschichte kennengelernt.
Wer hat dich mit 11 Jahren auf den 4000er mitgenommen?
Ja, da war ich unter anderem mit meinem Vater im Alpenverein. Wir waren da schon seit 9 oder so, war fing das an. Da sind wir dann jedes Jahr immer eine Woche in Dolomiten unterwegs gewesen, haben da auch so verschiedene Berge erklommen und dann war irgendwie der erste 4000er mit 11. Und ja, da hatte ich immer so Phasen, wo ich das mal sehr exzessiv gemacht habe, also Triathlon als Leistungssport tatsächlich. Mhm. Und dann wieder eine Zeit lang eher Musik und dann kam halt mal wieder so eine Marathonwette, dann ist mal ein Marathon gelaufen und dann so nach und nach hat sich das jetzt etabliert.
Was war beim Sport so deine größte Challenge? Gab's die?
Es ändert sich immer ein bisschen. Also sicher Rot war schon eine Challenge damals. Ja, und dann, wenn man die eine hinter sich hat, dann kommt halt die nächste. Also das, die größte kann man so nicht sagen, sondern es ist eher so eine Entwicklung, was noch alles möglich ist.
Du bist ja auch Führungskraft, jetzt auch schon echt ein paar Jahre. Was könnte der Sport mit Führung zu tun haben?
Ja, bei Führung geht es ja erstmal um Selbstführung, das ist natürlich ganz nah beim Sport, also dass ich mir erstmal mit mir selber soweit im Klaren bin, klarkomme und ja an Dingen auch dranbleibe, genau hingucke, ob es jetzt im Training ist oder in der Arbeit. Da gibt es schon ganz, ganz viele Parallelen.
Okay, wenn man jetzt nach 150 Kilometern ins Ziel läuft, wie fühlt sich das an?
Ja, Zieleinlauf ist immer ganz gut und auch schmerzfrei. Kurz vorher und kurz hinterher. Kann es da mal anders sein, aber meistens denke ich da an Essen.
Essen, okay.
Auf jeden Fall.
Wie lange braucht man für 150 Kilometer Ultra?
Das ist ja unterschiedlich. Also ich habe jetzt beim letzten, da war ich 30 Stunden unterwegs, wobei natürlich auch noch 6.500 Höhenmeter und Wetter auch noch so war, dass man mal eine Dreiviertelstunde immer rumstehen musste und warten, bis Gewitter weg war. Kann man nie so genau sagen. Gerade in den Bergen ist das immer sehr unterschiedlich.
Hast du eine Lieblingsstrecke?
So eine direkte nicht. Es gibt so ein paar Trainingsstrecken, die ich mag. Es gibt also von den Distanzen her, so diese 100 hat natürlich immer so was Besonderes und was da noch mehr geht, ist dann auch immer ganz spannend.
Deine Aufgabe als Geschäftsführer, gehen wir mal da rein. Was haben deine Aufgabe als Geschäftsführung mit dem Ultramarathon gemeinsam? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder sind es zwei komplett unterschiedliche Sachen?
Es gibt bei beiden immer Situationen, wo man denkt, oh, jetzt ist es gerade schwierig. Und im einen wie beim anderen lernt man, naja, aber wenn man von der Zukunft zurückguckt, dann hat man auch die Schwierigkeit irgendwie überwunden und mit dem Blick geht es natürlich dann immer auch relativ schnell und einfacher. Das ist, glaube ich, schon so eine Parallele. Also wenn man weiß, es läuft gerade nicht so, weiß man, okay, es nachher wird es schon wieder laufen. So das ganze Thema Ausdauer und Dinge dranbleiben, logisch ist natürlich nah dran, aber auch sowas wie, ich kann nicht einfach nur loslaufen, ich muss mich da auch entsprechend vorbereiten und beim Arbeiten ist es ja auch so, dass ich jetzt einfach sagen kann, wir machen das jetzt so, sondern ich muss da entsprechend planen und drüber nachdenken, Leute mitnehmen, dass das gelingen kann.
Und du sagst, die Ausdauer, also sowas wie Erholung, ist Sport auch ein Ausgleich für dich?
Ja, also Sport ist nicht unbedingt so die Erholung, ein Ausgleich ist ganz gut. Das eine ist vielleicht mehr im Kopf, das andere ist mehr körperlich und umgekehrt aber genauso. Also wenn ich jetzt irgendwie 8 Stunden am Stuhl rumsitze, ist das jetzt auch nicht ganz unanstrengend, wenn man richtig sitzt, so zumindest. Und beim Laufen ist natürlich auch so dieses Abschalten, aber natürlich auch Hochkonzentration, wenn ich jetzt in Bergen unterwegs bin. Das spielt eins am anderen ganz gut rein. Das Thema Erholung ist nochmal, also man kann ja in Aktivität sich auch erholen. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche. Also dieses wirklich stressfreie und es braucht immer diese Erholung, also im Training weiß man ja, man wird ja eigentlich in der Erholung besser und nicht beim Trainieren. Und beim Arbeiten ist es auch so, dass es eher so diese Reflexion, um mal drauf zu gucken, nochmal Stopp zu machen, gucken, wie läuft's gerade, wo geht's hin, was braucht es hier noch, das sind ja eigentlich die gleichen Effekte.
Also du hast vorhin gesagt, Selbstführung ist ganz wichtig für dich. Hat das was mit deiner Personalführung zu tun oder wie führst du dein Team von 500 Leuten?
Genau, also bei Selbstführung ist es tatsächlich so, dass man sich erstmal mit sich beschäftigt und vielleicht mit dem, was einem sehr nahe ist, also konkret ist auch dann mal mit einer Aufgabe, wenn ich jetzt eine Idee habe, auch man könnte oder sollte das mal tun, da muss ich mir dann schon überlegen, brauchst du das wirklich, aus welchem Antrieb kommt das raus, ist das für die anderen auch passend, was kann das Ergebnis sein, was könnte der Zweck dahinter sein, wofür soll man das Ganze tun? Und das ist natürlich alles sehr nah an der Selbstführung. Also wir gucken, was tue ich wann, wofür tue ich es. Das ist da schon, glaube ich, einfach wichtig, wenn man selber nur so auf was anderes guckt und nicht auf sich selbst. Und wenn sich selbst nicht überlegt, brauchst du es wirklich, sondern einfach nur irgendwie ferngesteuert getrieben wird, dann kann man das schon machen, aber es macht halt meistens wenig Sinn.
Wie hast du angefangen, dein Team zu führen? Also du warst der Bereichsleiter. Hat sich da von damals zu jetzt was verändert?
Also das ganze Führungsthema ist tatsächlich so, wenn man da reinkommt, dann ist es erstmal so, was gibt's denn da alles? Dann liest man irgendwelche Bücher, guckt sich irgendwelche Videos an oder Filme oder sonst irgendwas und lernt da ganz unterschiedliche Modelle kennen und findet es erstmal, okay, man kennt ja nichts anderes. Und dann kommt wieder was Neues dazu und dann gibt es Situationen, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt und macht einfach und dann stellt man fest, das stand jetzt so noch in keinem Buch, dann liest man weiter, findet es dann vielleicht doch irgendwann und so nach und nach kommt man so auf den Trichter dass so, und es war wieder bei der Selbstführung, dieses so ein aufgesetztes Führungsmodell, wenn es jetzt nicht zu mir passt, wenn es jetzt nicht zum im Team passt, wenn es nicht in der Arbeitssituation passt, macht es eigentlich wenig Sinn, sondern es geht eigentlich immer um diese Reflexion. Was ist denn jetzt gerade ein gutes Handeln und ein guter Gedanken und die Zeit muss man sich halt immer nehmen und dann entwickelt man so nach und nach, kommt man dann schon auf so eine Grundidee, was Führung sein kann und wie man sich, an was man sich da orientiert.
Du hast ja auch relativ viele Ehrenamtliche. Wie spielt Ehrenamt bei euch eine Rolle?
Also Kreisjugend ist also der Dachverband von den Jugendverbänden, wo die allermeisten tatsächlich ehrenamtlich tätig sind und sich da einbringen. Und natürlich hat diese Sichtweise auf die Dinge eine ganz wesentliche Rolle. Also im Ehrenamt geht es auf jeden Fall nicht wie in vielen Arbeitsstellen um das Thema, ich will Geld verdienen, sondern geht es darum, macht das Ganze Sinn, was ich hier tue, warum tue ich das Ganze? Und das spiegelt sich natürlich dann auch in so einer Organisation in der hauptberuflichen Tätigkeit wieder, also dieser Gedanke, was man im Ehrenamt mitbringt. Ich tue was Sinnstiftendes, das sollte sich auch in der Arbeit widerspiegeln, auch in dem hauptberuflichen Bereich. Und das ist, glaube ich, schon so was ganz Wesentliches, was man da voneinander auch einfach gut lernen kann. Und was es jetzt für die Ehrenamtlichen heißt, da geht es einfach darum, so gut wie möglich Bedingungen zu schaffen, Rahmen zu setzen, dass man auch wirklich dieses Sinnstiftende gut umsetzen kann.
Du sagst, das ist bei deinen Hauptamtlichen eigentlich auch so. Gibt es da eine gemeinsame Basis zwischen den Ehrenamtlichen und den festangestellten Mitarbeitern?
Genau, also wir sind also als Jugendorganisation, orientieren wir uns an unseren 6 Grundprinzipien. So die Prinzipien der Jugendarbeit, die wir aber auch in der Organisation und im Miteinander leben. Und das ist eigentlich so der gemeinsame Nenner von allen. Es spielt jetzt erstmal keine Rolle, welche Anstellungsverhältnis oder das ist auch im Netzwerk, kann das ja ganz anders sein. Also da ist man so weg von dem Denken, ah, ich mache jetzt dies, weil ich habe das ja schließlich, bin ich hier dafür angestellt, sondern es geht eigentlich immer um die Sache, soll das eigentlich gehen, idealerweise.
Welche Werte sind das?
Also wir haben da zum einen Wertschätzung und Offenheit, wir haben Partizipation, Parteilichkeit, also quasi für junge Menschen, aber natürlich auch miteinander. Wir haben Freiwilligkeit und Selbstbestimmung, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Lebensweltorientierung. Das sind so diese 6 Begrifflichkeiten, mit denen wir uns sehr stark auseinandersetzen.
Manchmal habe ich den Eindruck bei Unternehmen, dass die eine gelebte Unternehmenskultur haben und eine, die so auf dem Papier ist. Und wie schafft ihr das, dass ihr eure Unternehmenskultur lebt oder hochhaltet und wie setzt ihr das genau um?
Ja, also Unternehmenskultur oder vielleicht Kulturen, würde man eher sagen, wenn man das Thema Vielfalt, ne? Mal angesprochen.
Ja.
Und durch das, dass wir diese Prinzipien, ja, das ist ja unsere tägliche Arbeit, mit meinen Jugendlichen steht es ja im Vordergrund, ist es natürlich etwas einfacher, vielleicht im klassischen Wirtschaftsbetrieb zu leben, weil wir natürlich sagen, das ist ja das, warum wir da sinnstiftend morgens aufstehen und da hingehen zum Arbeiten. Und somit ist es mehr oder weniger gegeben, dass man eigentlich, wenn man außerhalb dieser Werte ist, dann eher dann, wenn es Probleme gibt, wo man sagt, was ist jetzt das für ein komischer. Wenn dann eine Geschäftsführer meint, das muss irgendwie Formular ausgefüllt werden, warum auch immer. Und da gibt es jetzt keinen Bezug zu den Prinzipien, dann wird es schon mehr als hinterfragt.
Okay. Kannst du einem klassischen Wirtschaftsbetrieb was mitgeben?
Es gibt ja gerade viel Bewegung in der Wirtschaft, in der Gesellschaft allgemein. Und so dieses Denken hin von dem reinen Leistungsdenken höher, schneller, weiter, hat man jetzt festgestellt, das kann man schon machen, das ist ja wirtschaftlich zeitweise erfolgreich. Aber wir haben jetzt die letzten Jahrzehnte ja inzwischen auch schon das ganze Thema, wie geht's den Menschen, Burnout und was hat es jetzt auch für wirtschaftliche Folgen, also ob das ein hoher Krankenstand ist, ob das vielleicht nicht die super motivierten Mitarbeitenden sind. Also nach und nach kommen also die letzten auf den Trichter, es ist ganz gut, wenn die Leute, die da zum Arbeiten kommen, wissen, wofür sie kommen und wenn es B denen auch noch gut geht, dabei ist allen geholfen. Das haben so ganz alle, aber immer mehr denken in die Richtung. Und um das klar zu kriegen, ist tatsächlich dieses Wofür, mit dem man sich befassen sollte. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass man auch als Arbeitgeber den Mitarbeitern, Kollegen, Kolleginnen eine Möglichkeit gibt, sich darüber Gedanken zu machen. Also im Fortbildungsbereich jetzt nicht nur sagt, ich bringe dir bei, wie die Maschine funktioniert oder wie die Excel-Tabelle zu füllen ist, sondern vielleicht um dieses Wofür wir arbeiten und was wir eigentlich erreichen wollen und was das mit einem persönlich auch zu tun hat, dass man sich da mehr Ressourcen einfach freigibt, sozusagen, für die Leute.
Wie habt ihr dieses Wofür entwickelt? Also hast du da als Geschäftsführer gesagt, wofür ist jetzt so und so, oder wie habt ihr das gemacht?
Also wir haben ja tatsächlich einen gesetzlichen Auftrag, da ist schon eigentlich so das Wesentliche beschrieben. Und das ist natürlich schon, wenn man es organisatorisch oder organisationsentwicklungstechnisch betrachtet, ein großer Vorteil bei uns. Wir haben so unser Zweck der Organisation, von dem man ja gern spricht, der ist gegeben. Da geht es hauptsächlich darum, das auch entsprechend darzustellen, von vorne bis hinten, also vom Bewerbungsverfahren bis zur Umsetzung der täglichen Arbeit, dass das auch gelebt werden kann. Das ist natürlich in einer Umgebung, wo man vielleicht auch mal andere Ansprüche hat, die eher diesen höher, schneller weiterkommen und mit uns nicht immer ganz matcht. Es gab mal so einen Artikel, da war irgendwie so die Überschrift, die reden immer nur, sitzen da immer nur und reden, aber irgendwie kriegen sie alles doch viel besser hin. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und wir sind dann wieder ganz stark bei diesem Reflektieren. Also was mache ich eigentlich, wie tue ich eigentlich? Und wenn man einfach nur loslegt, meint das nach oben drauf und das nach oben drauf, rennt man sich halt oft in eine Richtung. Wenn man sich eine Orientierung hat an irgendwas, ist das immer sehr hilfreich, wenn sich darüber auch die Gedanken macht.
Was war bisher deine größte Herausforderung? Gab's die?
Naja, die gab es auch immer wieder natürlich, ständig aufs Neue, auch nicht nur jährlich, die kommt öfters. Da ist es halt auch ähnlich wie im Sport. Also ich habe eine Herausforderung, ich gucke, was gibt's da für Lösungen, wie kann ich damit umgehen, wie kriege ich das gut hin. Und wenn die gleiche wiederkommt, dann weiß ich ja schon, wie es geht. Das heißt, dann muss halt anders was Nächstes kommen. Das kann ganz unterschiedlich sein.
Okay. Machen die Herausforderungen Spaß?
Ich freue mich über alles, was man lernen kann, und Herausforderungen bringen das so mit sich, dass man da was lernt. Manchmal gleich, manchmal erst später, aber grundsätzlich freut man sich darüber.
Dann noch eine Frage zu deiner Rolle als Geschäftsführer. Was heißt gute Führung für dich in deinem Bereich und für dich allgemein?
Ein bisschen bezogen auf das, was ich schon gesagt habe. Ich denke, es ist wichtig als Führungskraft, dass man einen Rahmen gibt. Also wenn man es mal so mit dem Thema oder mit dem Begriff Freiraum beschreibt, oder beschreibt es ganz gut. Also es gibt einen Raum, den kann ich als Führungskraft gestalten, und dazwischen, was da passiert, da kann ich mich aber gut zurückhalten als Führungskraft. Das heißt, da kann es sehr frei gehen. Der Raum kann sehr eng sein bei ganz neuen Fragestellungen, der kann sehr groß sein bei bekannten Fragestellungen. Es kommt immer drauf an, welche Kollege mit welchen Erfahrungen welche Dinge tun. Das ist jetzt auch unabhängig. Man kann nicht sagen, wenn jemand 30 Jahre dabei ist, hat er die super Erfahrung, der kann ganz viel Space haben. Und bei einem anderen, der Neuen, der kann sein, wenn es da ein neues Thema gibt, wo vielleicht der Neue besser weiß, ist das ja auch, das muss man immer ganz individuell gucken.
Jetzt würde ich an der Stelle zu Kunst und Musik kommen. Welche Rolle spielt Kunst und Musik in deinem Leben?
Ich hatte mal so eine Phase. Da war das tatsächlich sehr dominierend. Also Musik gemacht mit allem drumherum, was man so braucht, also mit CD, Plattenvertrag, Auftritten, Fernseh, eigene kleine Plattenfirma, das ganze Pipapo. Und auch im Kunstbereich gab es Geschichten, hauptsächlich Fotografie war da ein Thema, mit Ausstellungen überall, und ist wie auch in den anderen Themen, im Endeffekt geht's drum, es gibt ein Thema, jetzt bei Kunst, Musik, man möchte sich da ausdrücken. Vorher überlegt man mal, oder ja, entwickelt sich so, wie kommt man da rein, was kann es da für Möglichkeiten geben. Man erlebt diese Momente, wie man sie ob man sie in Musik, in Kunst, im Sportbereich hat oder auch bei der Arbeit, was man für diesen Flow. Also es kommt einfach ins Laufen, eins passt gut zum anderen und es läuft so leicht, und das ist, glaube ich, so was Entscheidendes, was Wichtiges. Das ist so ein Muster, was dahinter läuft. Wenn es flutscht sozusagen, wenn es leicht läuft und da Energie drin ist, dann weiß man schon mal, das scheint ein guter Weg zu sein.
Ah ja, okay. Das hört sich jetzt ein bisschen so an, wie wenn jemand mir erklärt, dass er früh sein Frühstücksmüsli oder so gemacht hat. Wie hast du das geschafft, dass es funktioniert? Also mit der Plattenfirma und allem drum und dran.
Bei der Musik war das tatsächlich sehr spannend. Ich hatte jetzt nie wirklich den Wunsch, irgendwie Rockstar zu werden oder Popstar oder sowas. Ich hatte damals in der Arbeit ein Tonstudio zu betreuen, und das musste mal ausprobiert oder auch ausgerüstet werden. Das habe ich einmal gemacht und habe mal zum Spaß was aufgenommen, dass ich wusste, dass die Geräte funktionieren. So, und jetzt habe ich da irgendwie diese Lieder und habe gedacht, was machst du jetzt damit? Du schickst die doch einfach mal in irgendwelche Zeitschriften. Aha. Und dann haben die das gleich gefeiert und hurra.
Aha.
Und ich habe gedacht, ach, das ist ja interessant, jetzt gucken wir, wie weit wir kommen. Also eher aus diesem Management-Bereich, gar nicht so aus Musik.
Okay.
Und dann kam eins zum anderen und vielleicht, weil es diesen Druck nicht gab, dass ich unbedingt irgendwas erreichen wollte, in die Richtung mit berühmt werden oder so. Das ist mir eher auch nie so frech gewesen. Irgendwann wurde ich mal gefragt, was ist denn das Peinlichste als Rockstar, Popstar, wurde ich sogar gefragt. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn man sich mal entschieden hat, Popstar zu werden, dann ist mit der Peinlichkeit eigentlich vorbei, weil das ist vielleicht das Peinlichste und dann ist es ja, spielt es keine Rolle mehr. Dann
okay.
machst du dann irgendwie ungefähr alles. Ja, das ist dann einfach mehr oder weniger so passiert. Mhm. Kam eins zum anderen und ja, da bleibt man halt dann dran und dann hat man irgendwie ein Lied und es läuft im Radio und dann braucht es so einen Labelcode und dann kriegt man keinen Plattenvertrag, dann bräuchte man den, dann macht man selber eine Plattenfirma, dass man diesen Code hat. Wenn man den Code dann hat, dann kommt die Plattenfirma, will dann doch einen Vertrag, dann hat man eine Plattenfirma, ja, was macht man jetzt? Na, jetzt macht man das mit Nachwuchsbands irgendwie und so kommt dann eins zum anderen.
Was hast du dann für Musik gemacht?
Das war Trash-Pop, passend wieder zum Thema. Also das ohne Üben ist das. So deutschsprachige Texte, Akustikgitarre mit Effekten und so Kinderkeepers als mit Beats drum. Das war damals, also Ende der 90er, gerade so ein Thema, was irgendwie wohl gepasst hat auch.
Cool.
Letzte Woche tatsächlich einen Freund getroffen, nach vielen Jahren mal wieder. Der möchte es aber erzählen mit Musik. Der hat mir dann 3 Tage später tatsächlich ein Foto geschickt mit einer ganz alten CD von mir, woher er die immer hatte.
Cool.
Also gibt's noch irgendwo, schwer die noch im Netz zu bestellen.
Was war da so deine größte Challenge?
Beim Musik machen?
Da gab's
keine Challenge.
Das
war gerade egal.
Und welchen Mehrwert bringt die Kunst und Musik für dich? Also kannst auch gern differenzieren zwischen Kunst und Musik.
Ja, also das eine ist also das Thema Inspiration, wo ich dann auch für die anderen Bereiche immer gut, also gerade was Arbeit angeht natürlich, hat man vieles so ich mache gerne so diesen Mix als Natur, Kunst, was findet sich da wieder, was findet sich in Arbeitsabläufen, was findet sich aber auch beim Laufen wieder. Und bei der Musik kommt natürlich noch so diese, ja, ich sag mal, Klanggeschichte dazu, also Musik wirkt ja auch nochmal auf den Körper und dann sind wir wieder stark beim Sport oder bei einer Entspannungsgeschichte. Da so ein Wissen zu haben, ist natürlich auch sehr spannend, welche Frequenz wirkt wie. Das sind wirklich Themen, mit denen ich mich beschäftige. Das kann ich in der Regeneration für den Sport, zur Regeneration im Bereich Heilung, aber zur Entspannung auch verwenden. Und das natürlich mit Musik dann wieder, wenn man da so eine Erfahrung hat, kommt man da gibt's wieder zusammen.
Jetzt bist du ja auch noch Coach und Trainer. Wie viel Zeit investierst du da so in die Aufgabe?
Ja, derzeitig überschaubar. Ich wurde mal gefragt in meiner Ausbildung, welche Zielgruppe ich denn mit denen ich gerne arbeiten würde, ob jetzt eher Personal oder Business Coaching und solche Dinge. Ich habe einfach nur gesagt, naja, ich treffe halt dann irgendwann mal irgendwelche Leute und dann gibt es da eine Frage und dann kann ich da vielleicht irgendwie unterstützen. Und das ist so mein, vielleicht auch wie bei Musik machen, einfach mal laufen lassen. Das ist nicht so das Ding, jetzt, wo ich sage, da muss unbedingt irgendwas passieren. Das passiert dann schon und das klappt ganz gut. Also es kommt immer wieder nicht zu viel, aber immer wieder sehr interessante Fragestellungen und ich glaube, da haben wir auch immer ganz gute Ergebnisse.
Ja, wie finden dich die Leute denn dann?
Es passiert einfach so. Das war die Idee.
Das heißt, hast du dann so einen idealen Kunden überhaupt? Also man baut sich da ja vielleicht am Anfang so eine Art Avatar. Gibt's denn bei dir dann?
Ja klar, da steht irgendwann vor mir und sagt, ich habe da so ein Thema und dann sage ich was dazu und dann geht der Mensch wieder und dann ruft er 4 Tage später und du können wir da mal nochmal ran. Oder ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wann es halt ihm passt.
Ja.
Das ist dann auch schon alles.
Ja,
also wenn ich ehrlich bin, mein Avatar hat sich tatsächlich vom Anfang auch geändert. Du bist ja auch noch Isogai-Therapeut. Magst du kurz erklären, was das ist? Und für wen das ist?
Also Isogai ist ein Körperarbeitsthema. Isogai ist eine japanische Methode zur Hüftkorrektur, zur Körperkorrektur, wo man mit einer, gibt es eine bestimmte Methode, mit so einem Stein wird da gearbeitet und kann den Körper sozusagen wieder ausrichten. Kam ich übers Laufen drauf. Ist aber eine ganz gute Entspannungsgeschichte und neulich jemand kennengelernt, den verwendet das auch für den Gesangsunterricht. Sind wir wieder bei der Musik, also wenn es gut fließen kann, wenn alles gerade ist und fließt, da bietet sich Isogai an.
Für wen ist es dann was?
Die meisten haben erstmal Rücken, aber oder Knie oder sonst irgendwas, was halt, das hängt ja alles mit allem zusammen im Körper. Mhm. Das ist ja auch sowas. Also wenn es läuft, jemand läuft vor mir steht und sagt, ah, gerade sind Knieprobleme, dann sage ich schon mal, und je nachdem, welche Seite es ist, und beim Laufen so, wie verträgst du das Essen? Ah, gar nicht gut.
Okay.
Also da gibt es Zusammenhänge, das ist schön, wenn man die kennt. Und Menschen da so ein paar Tipps geben kann und mit ihnen. Also ich mache jetzt gar keine Isabel-Therapie in dem Sinn. Ich verwende es als Trainingstool im, im Rahmen vom Training auch mit Leuten. Aber das kann schon viel, die Methode. Ist schon richtig gut.
Das schaut jetzt ein bisschen so aus, als würdest du den Coaching- und Trainingbereich miteinander verbinden.
Genau. Ja. Also wie du ganz am Anfang gesagt, diese ganze verschiedenen Bereiche, wo ich da aktiv bin, da gibt es immer irgendwelche Muster und das eine spiegelt das andere. Also man findet es immer wieder und entsprechend hat sich auch das beim Coaching. Also ich habe mal so ein Naturcoaching-Geschichte gehabt, wo man dann wirklich durch den Wald laufen sind und Fragestellungen aus der Arbeit über irgendwelche Flüsse, die da laufen mit Hindernissen und Steinen, über irgendwelche kinesiologische Muskeltests, also Wahrnehmungsgeschichten, wo geht's lang, da verbinde ich schon viele.
Hast du als Coach auch Führungskräfte?
Nur.
Nur.
Ist mal kurz
spannend.
So. Also wenigstens die allermeisten.
Okay. Kommen die dann mit Führungsthemen zu dir oder eher sind das eher persönliche Themen?
Also was ich sehr gerne mache, sind so Entwicklungsthemen. Ist eh schon alles cool, aber irgendwie wird man gerne was verändern. Also sind immer Menschen, die dann einfach in der Entwicklung interessiert sind, wie es weitergehen kann. Und da habe ich mal so ein Modul entwickelt und entwickle es halt immer weiter, was sehr gut funktioniert. Und komischerweise ist halt das immer das große Thema. Inzwischen spricht sich natürlich auch schon ein bisschen um, aber das klappt ganz gut.
Okay, hat das einen Namen?
Nee. Das sind ganz, wie immer halt, ganz viele von anderen zusammengefügt in einer guten Kombi, dass das halt funktioniert. Und natürlich ist es auch mit jedem Menschen, mit dem ich das mache, ein bisschen anders, wie es halt gerade passt.
Ich versuche jetzt die Fäden einfach mal so ein bisschen zusammenzubringen. Also du bist Coach und Trainer, du bist Geschäftsführer vom Kreisjugendring, du engagierst dich ehrenamtlich, du machst sehr viel Sport, läufst Ultra, warst bei Wettkämpfen dabei oder bist bei Wettkämpfen dabei, machst Musik und Kunst und interessierst dich sehr für Gesundheit und natürlich auch Ernährung. Was verbindet denn alle deine Engagements miteinander?
Cool. Ja, wie schon erwähnt, diese Muster, die dahinter stehen. Ich habe es ja noch nicht alle. Ich gehe mal davon aus, es gibt so plus minus 5 Muster, die man immer irgendwo wiederfindet, wenn man darauf achtet. Also es geht viel um Wahrnehmung. Es kann sein, es kann eine Gebirgsformation sein, die ständig irgendwo auftaucht, die synchron ist mit einem Trainingsrhythmus und mit einer Vorgehensweise beim kreativen Arbeiten. Und deswegen ist es ja spannend, diese Muster zu identifizieren, rauszufinden, zu gucken und die sozusagen immer wieder auszutesten. Also wie stabil sind die, gibt es die wirklich? Und dann natürlich sehr hilfreich, wenn man feststellt, 1, 2, 3 dieser Muster, die sind jetzt tauchen ständig und immer und überall auf, kann man natürlich auch nochmal ganz anders in Dinge rangehen. Also fast schon zu sagen, okay, das war jetzt 3-mal so, das 4. Mal wird es dann so sein. Das funktioniert dann sehr, sehr oft.
Diese Muster, arbeitest du da eher mit dir selbst oder gibst du die auch weiter, zum Beispiel jetzt in deiner Rolle als Coach und Trainer?
Ich mache tatsächlich ganz viel mit mir selbst. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel auch dieses Ultralaufen angucke, da gibt es so ein Trainingskonzept, wo ich mir da zusammengeschustert habe und das probiere ich jetzt an mir aus. Und das klappt ganz gut und dann gebe ich die Tipps hier und da schon mal weiter und dann kommen die meistens aber noch nicht so ganz an, das merke ich dann schon. Ich wäre jetzt kein so, glaube ich, Trainer, wenn jemand sagt, er möchte jetzt irgendwie den Marathon in 3,5 Stunden laufen, dann wäre ich auf jeden Fall der Falsche, weil mir das total egal ist. Ob das 3,5 Stunden sind, 3,20 oder 3,40, das interessiert mich so überhaupt gar nicht. Wenn, dann reden wir irgendwo von 2,20, wenn man sowas machen möchte. Aber so das andere, da soll es eigentlich um was anderes gehen. Also es ist aber eher so, aber ich probiere das dann aus und dann kommen jetzt, das ist ähnlich wie beim Coaching auch, jetzt immer wieder mal Leute und sagen, ich möchte das und das machen. Und dann sage ich, wüsste ich ungefähr, wie es geht. Ist ein bisschen anders vielleicht, wie das, was man sonst so liest und hört, aber eigentlich war doch nicht so anders, wenn man es genau liest. Also es ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie komplett selbst erfunden habe, sondern ich füge halt auch immer noch zusammen und schaue, wie was gut passt. Und das sind eben dann so diese Muster, wo ich sage, ich probiere die mir aus und gebe die aber auch gerne weiter. weil ich bin natürlich da in so einem Dialog mit jemandem, wo er sagt, ach stimmt, das ist bei mir auch so, weil ich brauche diese Erfahrung genauso, um das irgendwie zu bestätigen, oder. Also ich rede da relativ viel drüber, auch wenn jetzt jemand sagt, der Trainingsplan hört sich gut an, ich will zwar nicht danach trainieren, aber es macht scheint ja Sinn zu machen.
Der Podcast heißt ja Life Balance für neue Führungskräfte. Möchtest du an der Stelle neuen Führungskräften was mitgeben?
Also ich habe schon vorhin erzählt, bei mir das so, ich habe ganz viel angeguckt, was gibt's denn so, und kam dann drauf, so eigentlich das Wesentliche tatsächlich diese Selbstführung. Mhm. Wenn ich selber weiß, warum ich, wofür ich da bin, wie und was ich tun möchte, dann ist es, das ist, glaube ich, das elementar Wichtigste, wenn man sich mit dem am Anfang beschäftigt, durchaus mit einem Hintergrund, was gibt es denn so an anderen Modellen, dass man sich auch einen guten Weg findet. Mhm. Aber so die meiste Energie tatsächlich erstmal dieses Thema Selbstführung. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Ja.
Wenn jetzt jemand als Führungskraft erfolgreich sein will, was heißt Erfolg denn dann für dich?
Ja, manche sagen ja, dass man sich quasi unnötig macht. Sagen manche, also dieser Freiraum recht groß sein kann.
Ja.
Wenn ich das hinkriege, weil da geht es ja nicht nur darum, dass es den Freiraum gibt, da reden wir dann von Vertrauen, da geht es um Verantwortung, da geht es um Kontrolle, was ja alles ineinander reinspielt. Aber wenn ich am Schluss, oder wenn ich dann irgendwann mal so ein Vertrauen habe in alle Richtungen, also dass die Kollegen mir vertrauen, dass ich denen vertrauen kann, dass das alles also so gut funktionieren kann, ich weiß, es passt alles, dann ist es, glaube ich, erfolgreich. Mhm. Und es geht dabei noch allen gut.
Okay, super. Jetzt habe ich am Abschluss noch ein paar kurze Fragen für dich und bin gespannt, was du darauf antwortest. Am besten in einem kurzen Satz. Was ist Biohacking?
Biohacking, das System als Körper, Geist und Seele vielleicht auch mal noch zu kennen und mit diesen Erkenntnissen sein Leben so zu gestalten, dass vieles leicht läuft.
Mhm. Was sind die wichtigsten Prinzipien von New Work für dich?
Selbstbestimmung und Mitgestalten, also Partizipation.
Mhm.
Und Verantwortung.
Mhm. Was ist bei Achtsamkeit essentiell?
Dass man nicht nur auf sich achtet, sondern auch auf die anderen, wenn es umfällt.
Mhm. Was sind deine wichtigsten 5 Werte?
Bewusstsein, Achtsamkeit, Genuss auf jeden Fall, Freiheit. Mhm. Und ja, jetzt bestimmt jetzt noch viele, so als 5. Tatsächlich so dieses, ja, Steckenfreiheit, dieses Selbstbestimmen ist schon wichtig.
Mhm. Was heißt für dich Energie?
Ja, da gibt es Abhandlung. Also Energie ist erstmal da, in verschiedenen Formen, und gilt diese Energie ja, für sich zu nutzen, auf den Weg zu kriegen, sie für andere zu nutzen. Ja, Energie ist eigentlich alles, der Spruch gibt es bestimmt.
Okay.
Was ist, letzte Frage, für dich Life Balance?
So ein Ausgleich unterschiedlichster Bereiche. Man hat ja immer so diese Lebensbereiche. Das ist irgendwie Familie, Freunde, Wohnung, Job, Wissen, Sportreisen, Musik, Spirituelles, Gesundheit. Wenn es da so ein guter Ausgleich gibt von allem ein bisschen was, vor allem mal mehr, mal weniger.
Dann okay, super. Habe ich noch was vergessen?
Das heißt der Sprung ins kalte Wasser, ne?
Mhm.
Da gibt es ja vielleicht tatsächlich noch eine Geschichte, was ich noch mache, was noch neu aufgetaucht ist. Ich bin ja so Fan von Wim Hof-Methode, also dem Iceman. Mhm. Das ist eine Geschichte mit Atemtechnik, Meditation und Thermogenese, also ins Eiswasser oder ins kalte Wasser zu gehen.
Mhm.
Mit der passenden Sprung ins kalte Wasser.
Ja.
Sollte man auch mal ausprobieren, auf jeden Fall.
Okay, super.
Aber ganz gute Geschichte für alles.
In die Shownotes packe ich dann einfach alles rein, was du mir so gibst. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ganz am Schluss noch eine Frage, wo findet man dich denn am besten? Hast du einen Lieblingskanal, also sowas wie Insta, Facebook, oder gibt es eine Homepage von dir, wo der Zuhörer dich finden kann?
Genau, also es gibt eine Homepage, es gibt einige Homepages.
Okay.
Es gibt sowas wie runningbiohacks.com, es gibt foodconcept.de, aber wir packen natürlich einfach alle unter rein. Ansonsten bin ich auch bei Instagram.
Okay, super. Vielen Dank.
Danke auch.
So, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart bei dieser Interviewfolge. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir doch gerne Sternchen, das wäre ganz genial, und auch gerne ein Feedback. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis bald, tschüss!